Hallo Marcel, herzlich willkommen hier bei uns am Brönsch in der Kishona Frauenfeld.
Merci.
Du wohnst in Winterthur und arbeitest in Winterthur in der Geschäftsleitung von der Quellenhofstiftung. Genau. Aber du bist ja nicht von Anfang weg in der Geschäftsleitung gewesen. Ich glaube, du hast ein bisschen so einen, von der Basis so einen Weg gehabt. Kannst du uns den Weg kurz beschreiben?
Ja, es ist so, dass ich ursprünglich eigentlich im Kreativen gewesen bin, so Grafiker gelernt habe, für die Richtung Kunst gemacht habe. Und dann nachher gemerkt, also das Menschenbezogene, das fehlt mir. Und das Gefühl gehabt, von Gott her, irgendwo, es geht in die Richtung. Wie ein Stück weit auch ein bisschen Berufung erlebt in dieser Zeit. Und habe dann bei den ganz Jungen im T-Home damals angefangen, als Praktikant, Vorpraktikant, und dann Studium gemacht, als Sozialpädagoge. Und habe suchtherapeutische Arbeit mitgeschafft, 8 Jahre lang. Ab dann bin ich in die Leitung eingestiegen, habe ein Jugendheim geleitet, 8 Jahre lang, das T-Home von der Quellenhofstiftung. Das ist für Jugendliche zwischen 13 und 25, die bei uns die Ausbildung auch machen können, aber die irgendwo von daheim weg sind und stationär sind. Und dann 2018 sind wir in der Geschäftsleitung, dann irgendwann das Team auch abgegeben und jetzt übergeordnet einfach für das Pädagogische in der Quellenhofstiftung zuständig für alle Wohnbereiche und so im Gesamten drin, genau.
Vielen Dank. Du bist schon mit deiner Frau da, also ihr seid schon eine Weile zusammen, haben Kinder. Wie alt sind die Kinder?
Genau, also wir sind 22 Jahre geheiratet, auch schon eine Weile. Und wir haben Kinder zwischen 8 und 14, also eine Tochter, die 8 ist, ein Sohn, der 13 ist und eine Tochter nochmal, die 14 ist, genau.
Hast du außerhalb von deinem Beruf Erfahrungen mit dem Thema, dass einfach psychische Herausforderungen da sind, jetzt gerade auch bei Jugendlichen und Kindern?
Ja, sehr, also es ist etwas, was wirklich auffällig vermehrt an uns herangetragen wird. Also einerseits privat, haben wir schon auch gehört, von vielen Herausforderungen, gerade mit Teenagern daheim, aber auch Kindern. Auf jeden Fall, ja. Also privat und beim Arbeiten, das sage ich nachher noch etwas dazu. Ja.
Vielen Dank, dann sind wir gespannt auf dein Referat.
Danke vielmals. Ja, es ist effektiv so, dass wir viele Anfragen in der Quellenhofstiftung in diese Richtung, dass wir von Familien Telefon bekommen, von Eltern Telefon bekommen, die sagen, es geht nicht mehr, es ist schwierig, wo Suchtproblematiken da sind bei Jugendlichen, wo Kinder rum sind, wo nicht mehr schlagen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und das ist wirklich, wirklich zunehmend, das kann man so sagen. Eben die Fragestellung ist, psychische Herausforderungen bei Kindern und Jugendlichen, ist das ein wachsender Trend? Mal vorweg, so psychisch, was heisst das? Das geht um unsere Seele, es geht um unsere Emotionen. Es ist nicht eine körperliche Herausforderung, sondern ist eine seelische Herausforderung, eine emotionale Herausforderung. Manchmal drückt sich das natürlich auch im Körper aus, so dass man auch irgendwann Schmerzen bekommt, körperlich, das kann auch eine Auswirkung sein, das Somatische. Aber es geht wirklich um unser Innenleben. Und ich glaube, das ist auch ein von den Faktoren, die ich aufzeigen werde, warum das so angeschlagen ist. Aus meiner Sicht eben sind Erfahrungen, wo ich einfach aus Erfahrung rede. Ich werde auch gewisse Sachen sagen, die vielleicht nicht einfach die absolute Wahrheit sind, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt so, sondern es sind Erfahrungswerte. Es sind Sachen, die ich beobachten kann. Ich werde mal mit einem Beispiel einsteigen vom T-Home von einem Jugendlichen. Wir haben, ich nenne ihn jetzt Tim, ist ein anderer Name, als er wirklich heisst. Der Tim ist in einer Wohnung mit seiner Mutter. Sein Vater hat er nicht gekannt, sie hat keinen Kontakt gehabt. Er hat viel gegamet, ist nicht mehr zu Schlag gekommen. Die Mutter sehr überfordert mit ihm. Sehr schwierig gewesen. Und es war dann ein tragischer Vorfall gewesen, wo seine Mutter einen Herzinfarkt, irgendetwas am Herz hatte. Und er dann versucht hat, sie zu reanimieren daheim. Und die Mutter ist dann ins Spital gekommen und ist dann verstorben. Das heisst, er war allein gewesen. Nachher in dieser Wohnung, ist ein paar Monate allein in dieser Wohnung gewesen, praktisch durchgegamet. Und ist schlussendlich dann mit Hilfe von aussen, nach einer doch recht langen Zeit, ist er dann in eine Krisenwohngruppe gekommen in Winterthur, wo dann ihn aufgenommen hat und von dort aus dann ins Tierheim gekommen. Und heute kann er sagen, der hat wie ein Schwamm hat er alles aufgesogen in dem Tierheim rein. Alles, was Beziehung ist, alles, was Freizeit ist, alles, was das hat er alles wie ein Schwamm aufgenommen. Und heute, jetzt doch nach einer Weile, wenn er im Tierheim ist, sagt, das ist wirklich mein Zuhause geworden, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher. Und ich habe ihn gefragt, ob er einen Ausschnitt, ob ich einen Videoausschnitt zeigen von ihm, den ich mal gemacht habe mit ihm. Und da werden wir ihn noch kurz zu Wort kommen lassen. Sondern alle Aussagen, die er macht, sind eigentlich auf der emotionalen Ebene, oder? Humor haben, zusammen Spass haben, zusammen Freude haben. Späss raushauen, hat er gesagt. Irgendwo, wenn man heimkommt, kann nicht nur fragen, wie war dein Arbeiten, sondern auch mal nachfragen, hey, wie geht es dir sonst? Wie war dein Tag? Was hast du erlebt? Einfach, das kommt so zum Ausdruck, es geht um Emotionen und Beziehung. Und man könnte eigentlich sagen, das Bedürfnis vom Mensch ist so ganz grundlegend, kann man sagen, nach Wertschätzung. Das ist ja nicht nur bei den Kindern und bei den Jugendlichen so, das ist auch bei uns Erwachsenen so. Das ist übrigens auch der Hauptfaktor, wieso viele Leute auch kündigen beim Job, weil sie sagen, ja, ich werde nicht geschätzt. Der Wert, den ich reinbringe, der Wert wird nicht geschätzt, Wertschätzung. Oder ich als Person, der Wert, den ich als Person habe, wird nicht geschätzt. Wertschätzung heisst, man sieht einander, man schaut einander an, man nimmt einander wahr. Und das bedeutet auch, man spricht einander auch etwas zu, was man im anderen sieht, was gut ist, was positiv ist. Dann Bedeutung. Jeder Mensch, jedes Kind, jeder Jugendliche wünscht sich Bedeutung. Auch da wieder, was ist der Sinn, für was bin ich da? Und für das braucht es Gegenüber, das die Bedeutung auch zuspricht. Bindung und Beziehung. Bindung ist ja so, dass man als kleines Baby schon ganz stark eine Bindung aufbaut zu unseren nächsten Bezugspersonen. Meistens ist das zu der Mutter als erstes und nachher auch zu anderen Bezugspersonen. Es können auch mehrere sein. Oder wenn eben ein Kind irgendwo in einem Heim aufwacht, sind dann meistens die Leute, die dort sind. Auch im T-Home, die Bindungspersonen sind dann zum Teil auch nicht nur die lieblichen Eltern, sondern es können auch andere Menschen sein. Aber es fängt sehr, sehr früh an, dass man eigentlich das Urvertrauen, die Bindung braucht, um auch später können, auch emotional können auch eine Bindung eingehen, dass man bindungsfähig ist. Eben viele junge Leute, viele Kinder haben sogenannte Bindungsstörungen oder haben wirklich sind eigentlich in dem beeinträchtigt, dass sie früher das nicht erlebt haben und oft auch dramatische Erlebnisse gemacht haben. Und das ist sicher nicht nur bei Jugendlichen, die im T-Home sind, so, sondern das erlebt man auch ganz fest in unserer Gesellschaft, dass die Bindungsfähigkeit, das Miteinander, Fähigkeit, eine Beziehung einzugehen, dass das sehr, sehr ein schwieriger Punkt ist und eine Herausforderung ist. Also am Schluss tut sich ganz viel in der Beziehung um das und drüllen, wie fest kann ich mich aufs Gegenüber einlassen, wie fest kann ich mich binden. Das hat der Bowlby in seiner Theorie so erforscht, eben mit den Kindern, um zu schauen, welche Kinder sind sicher gebunden, also wo eine stabile Sicherheit haben oder wo eben unsicher gebunden sind. Und dann gibt es auch die Kinder und Jugendlichen, die total desorientiert sind, wo gar keine Fähigkeit, wo bindungslos sind. Das kann sich zeigen in dem, dass man null Beziehung pflegen kann. Oder in dem, dass man distanzlos Beziehung pflegt. Also eigentlich gar kein Gefühl hat für nähere Distanz. Das ist so draus. Und ich denke, aber das Bedürfnis für Beziehung hat jeder Mensch grundsätzlich und braucht auch jeder Mensch. Das ist ein Bedürfnis. Vertrauen können aufbauen ist ein Bedürfnis von uns Menschen. Jemandem sich können anvertrauen. Und eben Freude, Humor. Das sind so gewisse Sachen. Und da könnte man eigentlich auch von Wert reden. Und viele sagen ja, unsere Werte sind verkehrt, die sind zerfallen, es ist alles nicht mehr wie früher, die Werte sind ja nicht mehr da. Und das stimmt grundsätzlich nicht. Also Werte können eigentlich nicht zerfallen, sondern was kann passieren, ist, dass Werte sich verschieben. Dass man wie sagt, heute ist der Wert nicht mehr so wichtig, sondern der Wert ist sehr wichtig. Oder heute können wir jetzt sagen, zum Beispiel Nachhaltigkeit ist sehr, sehr wichtig heute. Und früher war das vielleicht ein anderer Wert gewesen. Und gewichtig ist so unterschiedlich. Oder eben der Wert von der Beziehung, von Liebe, von Annahme, das sind Werte, die eigentlich nicht verschwinden. Nicht einfach ein Hype ist, jetzt ist es mal cool, dass man Liebe kann leben, dass man treu kann sein einander oder so. Sondern es ist etwas, was in uns angelegt ist. Es ist ein Bedürfnis von uns Menschen. Dann heisst es ja, ist es ein Trend, oder? Dass immer mehr Kinder und Jugendliche psychische Probleme bekommen, ist das ein Trend? Und ich möchte da kurz darauf eingehen, was ist eigentlich ein Trend? Also wie entwickeln sich so Sachen? Ein Trend ist zu unterscheiden von einem Hype. Also ein Hype ist etwas, wo man vielleicht auf Instagram oder so mal sieht, oder auf TikTok, kommen auf einmal eben diese Filmchen und dann zwei Wochen später kommt der nächste, oder? Das sind so Hypes, die gehen schnell vorbei. Das ist etwas anderes bei den Trends. Trends sind dauerhaft, man könnte eigentlich dem fast sagen, Lawinen in Zeitlupe. Also Trends sind mächtig und gross und stark. Also eine Lawine hat ja mega viel Power. Aber sie kommt ganz, ganz langsam und die kann ganz lang andauern. Also Trends können bis zu 50 Jahre andauern. Und da haben das Zukunftsinstitut von Deutschland haben da so ein paar Kriterien festgelegt, was braucht es, damit man von einem Megatrend kann reden. Mega ist einfach noch ein Riesentrend, ein grosser Trend. Und eben, das ist du, was ich gesagt habe, Ubiquität ist ein komisches Wort. Ubiquität kommt eigentlich aus der Theologie, das heisst so allmächtig. das ist eigentlich etwas, was überall präsent ist. Oder? Man sagt auch, Gott ist Ubiquität, also das hat auch Gott die Eigenschaft, allgegenwärtig zu sein. Aber man braucht es eben auch in dem Marketing zum Beispiel. Coca-Cola hat auch hat auch den Wunsch, allgegenwärtig zu sein, oder? Die Vision in jedem Dorf, jeder Stadt von dem ganzen Planet da zu sein. Und das haben sie eigentlich mehrheitlich erreicht. Also die sind, haben auch das Ziel und ist in dem Sinn auch dann ein Trend geworden. Man hat das, man kennt das. Globalität, eben, dass es weltweit ist, wo die ganze Welt überspannt. Also die Megatrends sind nicht nur in Europa oder nur in Afrika, sondern die in irgendeiner Art und Weise kommen sie überall vor. Aber sie sind auch komplex. Das heisst, es ist vielschichtig, es ist nicht überall genau gleich gewichtet. Oder es kommt anders zu, unterschiedlich zum Ausdruck. Und ich würde jetzt gerne mal anhand von dieser Karte aufzeigen, wie so Megatrends im Moment aussehen. Und das ist für mich der Augenöffner gewesen. Als ich mich vorbereitet habe, ich habe versucht, dieser Frage nachzugehen, oder? Warum eigentlich so viele Kinder und Jugendliche so emotionale Krisen haben im Moment? Und für mich hat das, mir hat das geholfen. Ihr seht das ja für euren Zettel, also oben dran ist eigentlich das, je weiter auf, desto erwünschter. Und das ist eine Studie, die ZHW gemacht hat, das war noch vor Corona, also vor der Corona-Pandemie. Und sie sagen eben, obendrauf ist das, wo so Sehnsüchte sind, wo die Hoffnungen sind, das ist alles oben. Das, was die Leute sagen, das ist mir besonders wichtig und das habe ich auch gern, das wünsche ich mir. Unten dran sehen da die Sachen, die eher abgelehnt werden, die nicht erwünscht sind oder die auch Befürchtungen sind, wo man das Gefühl hat, so kommt es sicher, aber eigentlich habe ich es nicht so gern, aber es kommt sicher so. Das sind auch, das können auch Trends sein, die man nicht immer so cool findet, sondern einfach sagt, es kommt einfach, ich fühle mich aber auch ein bisschen machtlos drin. Aber es ist einfach so. Das ist wie mit dem Handy. Es ist so ein bisschen Segen und Fluch, oder? Irgendwie, manchmal hat man es, man findet schon, es ist schon noch gut. Aber manchmal ist es auch so ein bisschen, so unerreichbar, sie wäre auch mal schön. Es ist so eine Befürchtung, ein Stück weit. Es ist nicht mega erwünscht, eigentlich. Und da sehen wir auf der Karte vielleicht die oberen Begriffe. Bei der Sehnsucht und bei der Hoffnung sind eigentlich so Traditionen. Das ist noch spannend. Aber Tradition im Sinn von, das ist bewährt, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich wohl. Traditionen sind auch etwas, was vielleicht schon seit Hunderten, sogar Tausenden von Jahren bestehen. Dort finden die Leute irgendwo Geborgenheit und Sicherheit. Ist auch ein Trend, das finde ich noch interessant. Das ist nicht nur das Gegenteil, so ein bisschen eben alles, was neu ist, sondern auch, man sucht irgendwo Sicherheit, auch im Bewährten, in dem, was man kennt. Gerechtigkeit und Solidarität als Beispiel. Eben, es sind nur so die groben Linien rausgepickt. Es sind da ganz viele kleine Punkte, die noch gesehen auf der Karte, die noch dazukommen in diesen Ländern, quasi in diesen Trendländern. Und Gerechtigkeit und Solidarität, den Leuten ist wichtig, Gerechtigkeit. Dass das Recht schaffen, dass man das Gesetz hat, dass man zu seinem Recht kommt, dass es soziale Gerechtigkeit ist einem wichtig. Solidarität, dass man zusammenhebt, dass man miteinander, dass man nicht auseinandergeht, sondern miteinander als Familie, als Land, als Kultur, dass man da weiterkommt. Das ist ein Bedürfnis der Leute, das ist ein Trend. Verantwortung, dann mehr auf der rechten Seite, wenn man nochmal zurückgeht, oder das ist mehr auf der rechten Seite. Dort ist Verantwortung, die Leute wollen Verantwortung übernehmen, auch die Jungen, das ist spürbar, es geht nicht nur um den Lohn, sondern man will auch Verantwortung übernehmen, vor allem. Man will etwas bewirken, man will Bedeutung haben, etwas Sinnvolles machen. Und dann ganz spannend, reale Nähe. Also nicht die digitale Nähe, sondern die reale Nähe. Also wirklich, man trifft sich auch wieder viel mehr in den Stuben, zum Beispiel, als jetzt irgendwo in einem Club. Oder man geht nicht nur in den Ausgang, sondern man trifft sich einmal einfach daheim, gemütlich, bei einer Nacht. Oder man sucht wieder die reale Nähe, nicht die surreale, digitale Nähe. Weil die ist auf der anderen Seite, oder? Bei den ablehnten Trends, ist Leistung und Wettbewerb als Beispiel so. Immer das, du musst immer Vollgas geben, das ist eher nicht so beliebt. Eben dort eher so, ich arbeite lieber niederprozentig und komme mit dem Lohn aus, den ich habe, dafür habe ich mehr Freizeit, aber mehr Zeit, um können meine Beziehungen gestalten, um etwas Sinnvolles machen, noch mehr machen. Jetzt da spannend, Sicherheit und Kontrolle, das ist nicht sicher emotionale Sicherheit gemeint, sondern Sicherheit durch den Staat zum Beispiel. Oder es kommt ja Sicherheit und Kontrolle kommt oft über das Argument, wir wollen uns schützen, es braucht mehr Sicherheit, aber es gibt die Sicherheit nicht ohne Kontrolle. Und das ist etwas, was eigentlich eher negativ, jetzt, ich rede von unserer Kultur, Schweizer Kultur, oder? Wird das eher negativ eingeordnet? Ja, ich will frei sein. Es ist wie das Gegenteil von Freiheit. Ja, ich will nicht immer kontrolliert werden, ich will nicht alle Daten immer rausgeben. Wir haben das ein bisschen erlebt, oder? Beim ganzen Covid-Zertifikat oder so. Das hat man irgendwie gebraucht wegen der Pandemie, aber es ist eigentlich nicht mega, man hat es nicht mega cool gefunden, sondern eher so ein bisschen, es muss jetzt halt sein, aber es ist nicht erwünscht. Und Geborgenheit im Digitalen, das ist auch so eine Befürchtung, aber etwas, was immer mehr passiert, und das ist auch etwas, was Kinder und Jugendliche stark betrifft. Man sucht eigentlich, wenn man das Umfeld, das reale Umfeld nicht so hat, sucht man ganz rasch im Digitalen Geborgenheit und Sicherheit. Und das ist auch eine Entwicklung in die Richtung, dass einem das auch immer mehr vermittelt. Wenn man das Handy in die Hand nimmt und ein Like überkommt, löst das die gleichen Glückshormone aus, wie wenn jetzt mir meine Frau ein Kompliment machen würde, du irgendwie, weiß auch nicht, siehst gut aus oder so. Das ist eben der gleiche Effekt, wenn irgendein Kling, der Like reinkommt oder sonst etwas, das löst eigentlich. Und das ist ja das, was ein bisschen Suchtcharakter hat. Aber es höhlt irgendwo auch aus, oder? Es ist ja nicht real. Wenn man wieder oben schaut, reale Nähe, das hat nichts mit dem zu tun. Aber es ist eine Realität, wo viele junge Menschen drin leben. Und das Beispiel vom Tim, das ich erzählt habe, der noch durchgegamed hat, wo seine Mutter gestorben ist, allein in dieser Wohnung gehockt ist, für Wochen. Der hat nur durchgegamed, das war ein reiner Schutzmechanismus, oder? Dass er überlebt hat. Also das sind Traumata. Also viele Menschen erleben Traumata, das heisst nichts anderes als Verwundungen, Verletzungen. Und irgendwie muss man klarkommen mit denen. Und die digitale Welt ist eine verlockende Möglichkeit, um einfach flüchten in das hinein und dort die Sicherheit zu suchen, dort die Sicherheit zu finden. Und dort die Geborgenheit da finden. Aber es ist ein bisschen vermeintliche Geborgenheit, das ist nicht wirklich real. Vertrauen in die künstliche Intelligenz, das ist dann ganz rechts aussen im Ecken, wenn man da schaut auf der Karte. Oder das ist da ganz weit aussen. Also das ist dann, wenn das Digitale wirklich noch mehr übernimmt, alles für uns abnimmt und so die künstliche Intelligenz fast wie eine Eigenmacht ist, oder so eigentlich unser Dasein noch mehr beeinflusst. Das ist auch eine Befürchtung und eigentlich nicht mega erwünscht, aber man geht mit drin rein. Ich glaube, wichtig ist, es ist ein Spannungsfeld, oder? Darum, das ist wie ein Kontrast, ein Stück weit. Und jetzt, wenn man mal schaut, was passiert ist in den letzten 2 Jahren, oder? Kann man sagen, es hat sich alles da runter verschoben. Also es ist eigentlich durch die ganze Krise, kann man sagen, okay, noch mehr Kontrolle, noch weniger Nähe, eben Social Distancing, kommen einander nicht zu nahe, umarmen euch ja nicht, tun euch nicht die Hände geben, die Hände desinfizieren, alles reinigen, kommen euch nicht mehr zu nahe. Das ist mir schon klar, dass es irgendwann müssen sein und ich tue das auch nicht kritisieren, sondern mir geht es mehr darum, zum aufzeigen, was macht das mit uns Menschen, oder? Und was es mit uns gemacht hat, ist, es hat das eigentlich von dem, was wir uns sehnen, total ins Gegenteil abgeschleudert. Und jetzt stellen wir uns mal Familien vor, die vielleicht sonst schon Krisen gehabt haben, vielleicht sonst schon Konflikte in der Familie, sonst schon Unsicherheiten, vielleicht sonst schon Probleme in der Schule, vielleicht als Eltern auch ein Problem gehabt, selber vielleicht psychisch angeschlagen ist als älterer Teil. Und danach kommt Schul-Lockdown als Beispiel, oder? Dort war der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ups, jetzt kommt es. Jetzt fängt es an. Was passiert mit einer Familie, wo die Strukturen von außen, die noch gestützt haben, oft war die Schule noch der einzige Halt für die Kinder, wo sie sich vielleicht noch wohlgefühlt haben, wo sie vielleicht noch Stabilität hatten, ist noch weggebrochen. Im Tierheim war es noch spannend, ich konnte noch 2, 3 Jugendliche aufnehmen, im Tierheim, und ich dachte, wenn die jetzt noch daheim wären, das wäre ein Desaster. Das wäre wirklich nicht gut rausgekommen. Und im Tierheim hat es so einen Groove gegeben mit Homeschooling und die haben nicht mehr in die Schule am Schluss. Die haben sich so wohl gefühlt, weil sie zum Teil ein Mobbing erlebt haben in der Schule. Für sie sind noch positiv gewesen, nicht mehr mühsam in der Schule. Und haben wirklich so eine Wohlfühloase gehabt schlussendlich im Tierheim. Und nachher ist die Realität dann auch wieder zurückgekommen. Aber gleich, es ist wirklich für angeschlagene Systeme ist das enorm, enorm noch schwierig gewesen, die Zeit. Und Kinder und Jugendliche haben darunter gelitten, weil sie nicht mehr die gleichen Freiräume hatten. Und die Unsicherheit, die ist sehr, sehr stark gewesen. Darum, meine Hypothese, vielleicht auch noch kurz, die psychischen Probleme haben aus meiner Sicht nicht zugenommen bei Kindern und Jugendlichen, sondern was zugenommen hat, ist das System und das Netzwerk, wo Kinder und Jugendliche drin sind, nicht mehr gleich stabil ist, nicht mehr gleich tragfähig ist. Das ist so meine Hypothese. Sonst denke ich mir manchmal, ja, die heutige Jugend, oder, ist ja so krass, was jetzt da passiert. Aber eigentlich ist es das ganze System, wo leidet im Moment. Es fehlt irgendwo das Netzwerk, Kinder und Jugendliche und Familie, das Netz, das sie trägt. Und ich nehme jetzt mal das Wort, ist mal Pandemie, das hat nichts mit Corona zu tun, sondern ich glaube, wir sind in einer Pandemie von der Angst, Einsamkeit und sozialer Distanz. Also es ist auch pandemisch, oder? Es tut irgendwie um sich greifen. Und das ist der eine Konflikt, das andere ist aber auch die ganze Weltsituation, Kriegssituation in der Ukraine, wo man auch dafür gestern haben, freut mich, dass ihr da sind. Das sind Sachen, wo extrem viel Angst kann auslösen und Unsicherheit, wo Distanz schafft. Und wir brauchen das Netz, das uns trägt. Wir brauchen die Netzwerke und wir brauchen die Nähe und die Sicherheit. Also mein Appell ist, immer wieder Nähe suchen, ganz bewusst. Vielleicht haben wir es zum Teil ein bisschen verlernt in dieser Zeit. Man gewöhnt sich ja ein bisschen daran. Und tut sich ein Schneckenloch irgendwo zurückziehen. Und da, ich glaube, ist ganz wichtig, dass wir wieder vorkommen, dass wir uns wieder zeigen, dass wir uns wieder näher kommen und die Nähe auch wirklich leben und gestalten. Da ist das lustige Bild von mir. Das ist eine Schaukel von uns im Garten. Die ist irgendwann gerissen, also ein Loch gegeben. Und das Netz hat nicht mehr gegeben. Die Kinder haben dann irgendwann nicht mehr so gut reinhocken oder nur noch ganz am Rand. Und es hat Löcher gegeben. Und das ist für mich so ein Bild für das. Oder wir müssen eigentlich das tragende Netz wieder zusammenbringen. Und da gibt es jetzt ganz viel zu sagen, was nötig wäre, um das Netz wieder zu kitten, um da wieder zusammenzukommen. Aber ich will jetzt vor allem einen Aspekt aus der Traumapädagogik kommt. Das ist etwas, wo wir auch im T-Home damit arbeiten und jetzt auch in einem neuen Werk, das wir gründen werden, wo es um die emotionale Sicherheit geht. Und da werde ich die 5 Punkte rausnehmen. Und das ist einerseits wichtig für Kinder und Jugendliche, um ihnen geben, die Sicherheit, wo ich nachher darauf komme. Aber es ist auch etwas, was für uns persönlich ganz wichtig ist, um zu schauen, habe ich die sicheren Orte, sind die Sachen auch in meinem Leben präsent. Da ist ganz wichtig, nicht nur gegen außen zu schauen, was kann ich anderen geben, sondern auch, wie geht es mir in diesen Punkten. Das eine ist die äußere Sicherheit. Wir Menschen brauchen die äußere Sicherheit, eine Heimat. Also ich fühle mich daheim und sicher. Das klingt vielleicht für die einen von euch sehr selbstverständlich und für andere gar nicht. Also, dass man die Heimat hat, das Wohlfühlen, das Sicherfühlen, dass man Türen hinter sich zumachen kann und nicht muss Angst haben. Traumatisierte Kinder haben das Gefühl von dieser Sicherheit verloren oft, wenn man über ihre Grenzen ausgegangen ist und die Sicherheit nicht erlebt hat, sondern totale Ohnmacht. Ohnmacht heisst ja ohne Macht, also man hat keine Macht mehr, man ist total ohnmächtig. Da finde ich Geborgenheit an dem äußeren Ort. Äußeren Ort kann auch eben eure Wohnung sein, euer Haus, euer Garten. Es ist ein äußeren sicheren Ort, kann die Schule sein. Dass man weiss, da ist man sicher, da kann man in Pause gehen, ohne Angst. Da kann man in die Schule gehen, das ist gut, das sind gute Lehrer. Das ist so der Ort der Geborgenheit. Schutz und Privatsphäre. Das ist ein Ort vom Schutz. Und das ist wichtig, dass wir den äußeren Ort haben. Also nicht nur, kommt dann aufs Innenleben, aber der äußere ist genauso wichtig. Da innen, in diesem Raum, in der Kischone fühlt man sich, wenn man da vielleicht aufgewachsen ist, auch da regelmässig geht, dass man da zusammen essen. Das ist ein äußeres, das gibt uns einen äußeren sicheren Ort. Wir wissen, da sind wir sicher. Dann der zweite Punkt, der personale sichere Ort. Das klingt ein bisschen lustig, aber personale meint eigentlich Personen. Also wo haben wir bei Personen einen sicheren Ort? Das ist einerseits Menschen, denen ich vertrauen kann. Also, denen ich mich auch anvertrauen kann. Wo ich meine Sachen sagen kann, wie es mir geht. Wo ich in einer Person, das ist eben auch wieder das Thema Bindung, oder? Also, kann ich überhaupt jemandem vertrauen? Der Erikson, der mit dem Entwicklungspsychologen, sehr bekannter, sagt ja, als ganz kleines Kind tut man entweder ein Urvertrauen bilden oder ein Urmissvertrauen. Es gibt Menschen, die das Urmissvertrauen, also die haben gar nicht gelernt, Vertrauen. Und vielleicht kennst du das selber persönlich in deinem Leben, vielleicht erlebt das deine Kinder, vielleicht hast du wieder Verwandtschaftsleute oder Freunde, die das so, wo du merkst, da kommst du eigentlich gar nicht die Person an. Es ist wie so, egal was machst, Es kann wie nicht binden, es funktioniert einfach nicht. Es ist wie ein Fass ohne Boden, das ist ein unschönes Wort, aber man hat das Gefühl, es fließt alles unten raus. Das ist so ein Ur-Missvertrauen. Und dort ist wichtig, bei dem Personal sicher noch, dass man lernen kann, wieder Vertrauen zu gewinnen. Und das ist möglich. Da haben wir auch schon ganz viel erlebt, dass Gott wirklich da ins Leben eingegriffen hat. Und der Erikson sagt ja, Glauben an Gott zum Beispiel, ist ja spannend. Er war ja Jude, aber er hat gesagt, Glauben an Gott kannst du ohne Urvertrauen gar nicht haben. Das geht gar nicht, das ist eine Bedingung. Und ansatzweise erleben wir das manchmal in der Quellenstiftung, Menschen, die ein Urmissvertrauen haben, wenn sie eigentlich Gott kennenlernen und wenn sie eigentlich wollen, an Gott glauben, geht es manchmal fast nicht. Weil es einfach, wie soll ich? Und dann noch Vater, reden wir noch vom Vater, vielleicht haben sie ganz schlimme Erlebnisse gemacht mit ihren Vätern und dann ist das einfach schwierig. Trotzdem erleben wir, dass Gott oder Jesus wirklich kann wie durchbrechen und trotzdem möglich ist, dass so Menschen im Vertrauen fassen. Und das kann sich, das Bindungsverhalten und Vertrauensverhalten, das kann sich wirklich verändern. Genau, das habe ich. Menschen, die eben Beziehung und Bindung haben. Und dort ist mein Personal sicher ein Ort. Und idealerweise ist das als Kind und als Jugendlicher auch bei den Eltern. Dass man dort auch weiss, ich darf erzählen, ich kann erzählen, dass man dort die Bindung aufbauen darf. Wenn jetzt du persönlich sagst, ich habe das nicht gehabt, ich kann Mühe, meinem Kind das weiterzugeben, dann kann das auch an dem liegen, oder? Dort ist auch manchmal wichtig, so ein bisschen zu tief bei sich selber mal schauen. Wenn man merkt, man kann die Nähe zu den Kindern nicht geben, wo habe ich selber Nähe nicht erlebt? Das hat man auch erforscht beim Trösten. Oder Kinder, die getröstet werden, sind danach wieder fähig, andere zu trösten. Kinder, die nicht getröstet geworden sind, die können fast keinen anderen Menschen trösten später. Das sind so Sachen, die wichtig sind, um vielleicht ein bisschen selber ein bisschen erforschen manchmal und ein bisschen schauen, warum habe ich da so eine Blockade. Das lohnt sich dann manchmal. Menschen, die mich lieben, verlässlich sind und konstant sind. Das sind also Sachen, die für Bindung nötig sind. Verlässlichkeit, Konstanz. Oder Eltern, die sagen, ja, ich bin dann da und dann ist aber niemand da. Das sind so Sachen, die Bindung zerstören oder das Vertrauen zerstören. Und da ist wichtig, sind wir wieder verlässlich und konstant in unseren Beziehungen. Dann selbst als Sicherheit, da geht es jetzt ganz fest um mich selber. Also fühle ich mich als Mensch, ich als Marcel, fühle ich mich, habe ich ein gewisses Selbstvertrauen? So, weiss ich, wer ich bin, was ich kann und was ich auch nicht kann? Das ist natürlich ein höherer Anspruch. Ich weiss, da geht es um Identität schlussendlich. Dass du in der Teenagerphase du entweder Identität bilden oder man hat Identitätsdiffusion, man weiss gar nicht mehr, wer man ist. Das erleben wir momentan auch die ganze Genderfrage und Geschlechterfrage, oder? Das ist so eine Frage nach der Identität. Also weiss ich denn, wer ich bin? Oder muss ich irgendwo mich suchen? Und wo finde ich Halt? Wo komme ich Antworten über, wer ich bin? Natürlich, das passiert in der Regel einem gegenüber. Der Buber hat gesagt, das Ich entwickelt sich durch Du. Also kein Mensch kann sich nur entwickeln aus sich selber raus. Für das sind wir Menschen sind soziale Wesen. Wir entwickeln uns das Gegenüber. Und das ist auch da an diesem Punkt ganz wichtig, wenn wir Identität entwickeln wollen, also Jugendliche und Kinder Identität entwickeln, brauchen sie uns, euch, brauchen sie als Gegenüber das Du, um herauszufinden, wer ich bin. Weil das Du mir auch zeigt, wer ich bin. Das ist ein bisschen philosophisch vielleicht schon fast, aber es ist wirklich, der Buber ist auch ein Philosoph gewesen, aber ich finde ganz, ganz eine tiefe Wahrheit, weil ganz viele Philosophen fest beim Individuum sind und sagen, du, eben, ich denke, also bin ich, ist alles so auf sich selber bezogen und beim Buber geht es wirklich ums Gegenüber, um das Soziale. Gefühl von der Selbstwirksamkeit und Selbstbemächtigung. Also, dass ich weiss, ich kann etwas wieder machen. Eben wenn man Traumata zum Beispiel erlebt hat, hat man das Gefühl verloren von ich bin handlungsfähig. Eben die Ohnmachtssituationen. Und dann wieder merken, hey, ich kann eine Selbstbemächtigung, also ich kann wieder etwas machen. Ich kann wieder handeln, ich kann Entscheidungen treffen. Das sind oft Situationen, wo man dann das Gefühl hat, ich kann nichts mehr entscheiden, ich habe keine Selbstwirksamkeit mehr. Ich selber kann nichts bewirken. Und dort ist auch in dem Selbst, an sicher Ort, habe ich wieder das Gefühl, doch, Ich kann etwas bewegen. Dann spannend, das ist ja nicht in dem Sinn, Traumapädagogik ist nicht explizit christlich oder so, aber interessant ist, dass sie erkannt haben, auch durch Studien, dass Spiritualität, also Glauben und Gottesbeziehung ein sicherer Ort kann sein. Das habe ich ganz interessant gefunden. Es gibt auch einen Bibelvers, den ich sehr treffend finde. Als ich rief, kamst du mir ganz nahe und sprachst, fürchte dich nicht. Also wirklich so, dass man durch Gebet einen Zuspruch bekommen kann, hey, du musst keine Angst haben und Gott, der uns näher kommt. Und das hat mich extrem gefreut, dass das wirklich so erlebbar ist. Und viele Leute bei uns, auch Jugendliche, ich persönlich auch, hast schon erlebt, dass Gott ein sicherer Ort ist, in Notsituationen, in Krisen, dass man wirklich ins Gebet gehen und den Halt bekommen. Und in dieser Theorie sagen sie dann auch eben, dass der Glaube eben diesen Kindern und diesen Jugendlichen, die traumatisiert sind oder Schwierigkeiten haben, eigentlich wie aufzeigt, es gibt etwas über dir. Auch etwas, das wieder Gerechtigkeit herstellt. Das tut diesen Leuten mega gut. Oder man kann sich selber manchmal nicht mehr rächen. Man kann nicht sagen, ich gehe jetzt zurück in meine Kindheit und mache es anders. Oder das nächste Mal, dann hätte ich mich gewehrt, wenn ich nochmal zurück könnte in die Situation. Nein, man ist einfach manchmal hilflos. Und man kann die Traumata nicht einfach wegzaubern. Es braucht Zeit, dass das Heilung reinkommen kann. Und dort wissen, da ist jemand über mir, der Gerechtigkeit wiederherstellt, das ist extremer Trost. Das ist wirklich etwas, wo man merkt, das ist gewaltig, die Kraft, wenn man so Menschen kann Gott näher bringen und sie selber erleben, hey, da ist etwas mehr. Und das ist ja sehr heilsam. Das Urvertrauen, da habe ich schon darüber geredet, das ist eben auch bei Gott wichtig. Das ist auch so, dass der Boden überkommt von Gott. Der Fels, wo wir drauf stehen können. Da finde ich Sinn, Sinnhaftigkeit, Bedeutung, die wir vorhin haben, das Bedürfnis vom Menschen nach Bedeutung, nach Sinnhaftigkeit. Bei Gott kann man die Versorgung finden. Und ich habe da geschrieben, wichtiger Resilienzfaktor. Resilienz ist so die Robustheit eigentlich, die wir Menschen haben. Die einen Menschen haben ganz viel Resilienz, ganz viel Fähigkeit zum Belastungen, Notsituationen aushalten und andere Menschen haben da ganz, ganz wenig. Und der Glaube an Gott kann die Resilienz, also die Robustheit, dass man schwierige Situationen durchstehen und ertragen und sogar noch gestärkt rauskommen, ist auch etwas, wo Gott kann bewirken kann. Dass eben eine Notsituation nicht hoffnungslos bleibt. Ich glaube, das ist eine mega wichtige Botschaft, dass man eben nicht jetzt uns von der Angst, von dieser Pandemie, von der Angst und von der Unsicherheit abdrucken, sondern könnt wissen, hey, es gibt eine Hoffnung. Und da in dieser Karte, man sieht rechts oben die Hoffnung, und wir haben dort noch zusätzliche Hoffnung, die über all diesen Trends steht, die über all diesen Werten steht, haben wir noch etwas mehr Reale, etwas Reales, was wir uns daran festheben können. Und das ist, glaube ich, ein riesiges Privileg. Dann noch der letzte Punkt von diesen fünf, das ist der innere sichere Ort. Also, das ist das, was von innen rauskommt. Wo man einfach auf den Schutz und Sicherheit von innen kommt. Das ist ein bisschen die innere Heimat. Das war immer der äußere Ort, das ist die äußere Heimat, aber es gibt auch eine innere Heimat. Also wissen innerlich, dass ich treu bin, dass ich geschützt bin und dass ich Fähigkeiten habe, um umzugehen mit der Situation. Innere Distanzierungsfähigkeit, da habe ich versucht zu beschreiben, wenn man innerlich nicht mehr Distanz nehmen kann, dann kann man auch innerlich sich nicht mehr schützen oder auch innerlich nicht den sicheren Ort finden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht im Moment in den Medien, oder? Wie lange hat man nur noch Corona gesehen und jetzt sieht man, Ukraine-Konflikt ist omnipräsent. Und dort ist auch, da muss man sich fragen, wie fest gehe ich in die Informationen rein, tagtäglich, und was macht es mit mir? Und dort die Distanzierungsfähigkeit heisst eigentlich auch, können Sachen einordnen und können herausfinden, hey, tut mir das noch gut oder tut es mir nicht mehr gut? Eben, es kann dann ja auch kippen, man kann dann wie so sich verstricken drin. Und je einsamer und je alleiner man ist in dem vielleicht auch, desto gefährlicher kann das auch werden, dass man sich nicht mehr distanzieren kann. Und dann sich auch noch digital eben dann drin verstrickt. Darum, es ist wichtig, eine innere Distanzierungsfähigkeit zu haben, um den inneren sicheren Ort zu behalten. Eben, es gibt ja Leute, die sagen, ich gehe jetzt mal eine Weile lang nicht mehr auf die Medien, ich mache mal eine Pause, mal eine Woche. Und mach mal schauen, was mit mir macht, wenn ich nicht nur täglich von negativen Funktionen zugekleistert werde. Gefühle und Gedanken regulieren, das hat auch mit dem zu tun. Gedanken, also was macht es mit meinen Gedanken? Jetzt eben auch das, ja, viel mehr Jugendliche kommen in die Klinik. Ja, es ist so. Ich höre von Kliniken, die haben 1000 Kinder und Jugendliche, die warten auf den Platz. Also es ist eine enorme Not. Aber wir haben die Möglichkeit, dem zu begegnen. Wir dürfen das sicher fühlen. Wir dürfen dem eine Antwort geben. Wir dürfen da drin reinstehen, in die Gesellschaft. Aber in diesen Trends, wir müssen nicht sagen, wir haben nichts mit dem zu tun, mit dem digitalen Zeug. Nein, wir müssen es irgendwo zusammenbringen. Und da ist auch wieder ein bisschen kompliziert worden. Ambiguitätskompetenz, das ist eigentlich die Fähigkeit. Das ist, es gibt Leute, die sagen, das ist die wichtigste Kompetenz für die Zukunft, die jeder Mensch muss haben. Das ist Mehrdeutigkeit. Also Ambiguität heisst, man kann Sachen ganz, ganz unterschiedlich sehen. Und das ist natürlich in unserer pluralistischen Gesellschaft, wo ganz viel Wert umschwirren, ganz viele Meinungen, gibt es, aha, man kann es so sehen, ah, man kann es aber auch so sehen, ah ja, man kann es auch so sehen. Und dann muss man irgendwie ein Feld herausfinden, was, ja, was finde ich denn jetzt? Also wie sehe ich denn das jetzt? Und auch als Kirche sind wir da und auch als Gesellschaft sind wir enorm herausgefordert in diesen Fragen, wo ist jetzt, gibt es eine Mitte oder gibt es richtig oder falsch? Und das ist so eine Kompetenz, die ich einerseits mega wichtig finde, dass wir umgehen mit der. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass uns Gott da irgendwo den Halt da geben kann, um wirklich auf den Heiligen Geist zu hören, den wir ja bekommen haben, um herauszufinden, wodurch geht denn jetzt unseren Weg. Und das ist manchmal auch sehr ein persönlicher Weg. Aber die Ambiguitätskompetenz wird sicher für die Zukunft sehr wichtig sein. Nochmal eine kurze Zusammenfassung, nochmal die fünf sicheren Orte. Eben so der äußere sichere Ort, das ist so das Aussen, was wichtig ist. Dann der personale sichere Ort, bei welchen Menschen finde ich die Sicherheit. Selbst als sicheren Ort, also ich selber, als Person. Wie geht es mir in meinem Selbstwert, in meinem Selbstbewusstsein? Dann Spiritualität als sicheren Ort, eben auch mein Glaube oder Gottesbeziehung ist so eine Stabilität. Und der innere sichere Ort, mein Innenleben, meine Gedanken, meine Gefühle, finde ich dort Sicherheit. Jetzt habe ich so ein Gebet mal versucht, so ein bisschen vorzuformulieren. Und ich würde sagen, dass die Band, dass man ein bisschen spielt, du darfst gerne schon mal ein bisschen anfangen, aber dass man eigentlich, ich tue das mal beten, einfach so auf Schweizerdeutsch mal beten und nachher lasse ich es einfach mal eine Weile stehen und dann kann vielleicht jeder für sich persönlich das mitbeten oder einfach lesen und einfach vielleicht einmal ein bisschen sich fragen, wo sind meine sicheren Orte, wie geht es mir in diesen fünf sicheren Orten? Oder vielleicht auch, wenn du eine Gottesbeziehung hast, wie fest hast du das Vertrauen in ihn? Wie geht es dir in dem hinein? Und ich habe es mal versucht, so zu formulieren. Herr, lass mich deine Liebe erleben und spüren. Lass uns ein Ort von der Geborgenheit, Wertschätzung und Sicherheit sein. Sei du uns ein Fels und unsere Sicherheit in der Not. Deine Liebe sollen unsere Ängste und unsere Sorgen überwinden, im Wissen, dass wir dir vertrauen dürfen. Lass uns zum Menschen werden, der verbindet und der Frieden stiftet. Und vergib uns unsere Verfehlungen und hilf uns, dass wir denen vergeben können, die uns schuldig geworden sind. Amen. Ich will jetzt einfach noch ein bisschen stehen und 2-3 Minuten Stille für jeden persönlich.